SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Neue, alte Risiken für die Schweizer Banken. Geldwäscherei.
Das Geldwäschereirisiko in der Schweiz hat zugenommen. Es gibt schlicht zu viele kriminelle Gelder, die im weltweiten Finanzsystem gewaschen werden.
Mark Branson, Direktor der Finanzmarktaufsicht FINMA, im Tagesgespräch um 1. Die Stadt Bremgarten und ihr Umgang mit Leuten, die Sozialhilfe beziehen, anstellen und Lohn zahlen.
Es ist eine Win-Win und noch einmal eine Win-Situation,
heißt es dazu bei der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Dann Stichtag 1. Januar 1961. Wer vorher in der heutigen Zürcher Südanflugschneise ein Haus baute, bekommt vielleicht Geld wegen des Fluglärms. Wer nachher baute, bekommt sicher nichts, sagt das Bundesgericht. Und schließlich mit einem schwachen Gesetz auf hart machen. Nun verbietet also auch Frankreich die Prostitution. Ein Rendezvous mit Simon Leu, schönen Mittag. Schweizer Banken haben immer noch zu viel Lust auf Risiko, das sagt die Finanzmarktaufsicht FINMA. Und die FINMA sieht weitere Versäumnisse. Die Banken bekämpfen Geldwäscherei zu wenig konsequent, melden Verdachtsfälle zu wenig oft und prüfen zu wenig genau, von wo das Geld kommt. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Mark Branson, der Direktor der Finanzmarktaufsicht FINMA, sorgt sich um den Ruf des Schweizer Finanzplatzes. Er stellt fest:
Das Geldwäschereirisiko in der Schweiz hat zugenommen. Es gibt schlicht zu viele kriminelle Gelder, die im weltweiten Finanzsystem gewaschen werden. Also wir sprechen von Hunderten von Milliarden.
Geld, das nicht nur, aber auch in die Schweiz fließt. Auch weil die Schweizer Banken immer mehr Geld aus Schwellen- und Entwicklungsländern anlocken. Da lässt sich oft nicht genau bestimmen, woher es kommt. Sind es legal erworbene Gelder oder Gelder krimineller Herkunft? So sind zum Beispiel gleich mehrere Schweizer Banken involviert in den Korruptionsskandal um den brasilianischen Erdölkonzern Petrobras oder in undurchsichtige Geldflüsse beim malaysischen Staatsfonds OneMDB. Diesen Banken wirft FINMA-Direktor Branson vor, sie hätten Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei verletzt.
Beispiel Petrobras, wir haben 12 Banken kontrolliert, 3/4 davon haben die Geldwäschereibestimmungen weitgehend angemessen angewendet. 1/4 aber womöglich nicht. Und 1/4 ist zu viel.
Verfahren gegen Banken laufen bereits. Beunruhigend aus Sicht der FINMA, es sind keine alten Fälle. Gelder wurden bis in die jüngste Zeit entgegengenommen. Und die Höhe der Summen ist enorm. In einzelnen Transaktionen wurden hunderte Millionen Dollar auf Schweizer Konten verschoben. Bewilligt von ganz oben.
Manche Institute hatten einen zu großen Risikoappetit. Sie nahmen vermögende Kunden auf, deren Hintergründe unklar waren, und sie führten für diese Aufträge aus, bei welchen die Motive diffus blieben. Sie nahmen auch manchmal dabei Gebühren ein, die überdurchschnittlich hoch schienen.
Was FINMA-Direktor Mark Branson besonders ärgert, die Schweizer Banken melden nur selten Geldwäscherei-Verdachtsfälle, oft erst dann, wenn Medien über Skandale berichten. Eigentlich sollten sie Meldung erstatten, sobald sie konkrete Verdachtsmomente haben. Doch weil das nicht klappt, will die Finanzmarktaufsicht die Banken nun strenger kontrollieren.
Und wir hören Mark Branson über Geldwäsche und die Folgen der Panama-Papiere für die Schweiz im Tagesgespräch um 1. Nun weitere Meldung des Tages mit Kevin Kahanes.
Die Schweizer Hotels hatten diesen Februar weniger Gäste als noch im Februar vor einem Jahr. Die Zahl der Übernachtungen ging um 1,3% zurück. Und das, obwohl der Februar in diesem Jahr einen Tag mehr hatte. Insgesamt zählten die Statistiker des Bundes gut 3 Millionen Hotelnächte. Es seien zwar mehr Gäste aus der Schweiz gekommen, die Zahl der ausländischen Kunden sei aber um mehr als 5% zurückgegangen. Ein Rechtsextremer, der im Berner Kulturzentrum Reitschule eine Bombe legen wollte, muss für 4 Jahre ins Gefängnis. Das hat das Bundesstrafgericht entschieden. Es verurteilte den heute 26-Jährigen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe. Der Mann hatte laut dem Gericht 2007 bei einem Anlass gegen Rechtsextremismus einen Rucksack mit einem Sprengsatz deponiert. Seine Schuld sei erwiesen, weil seine DNA auf dem Sprengsatz gefunden wurde. Sicherheitsleute hatten die Bombe damals gefunden, bevor sie explodieren konnte. In der Korruptionsaffäre bei der früheren Dienststelle Milieu- und Sexualdelikte hat die Stadtpolizei Zürich Anklage erhoben gegen einen ehemaligen Polizeifunktionär, unter anderem wegen Amtsmissbrauchs. Dem Mann wird vorgeworfen, er habe zwei Frauen nicht angezeigt, die unzulässigerweise als Prostituierte tätig gewesen waren. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zudem solle er dafür gesorgt haben, dass ein Rapport aus der Polizeidatenbank gelöscht wurde. Die EU-Kommission will mit einer Reform des Mehrwertsteuersystems gegen betrügerische Firmen vorgehen. Im Vordergrund steht nach Angaben aus Brüssel ein besserer Informationsaustausch zwischen den Mitgliedsländern. Zugleich sollen die Länder aber auch mehr Freiheit bei der Ausgestaltung der Mehrwertsteuer bekommen. Allein durch grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug entgingen den Steuerbehörden jährlich etwa 50 Milliarden Euro, legte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici dar. In Venezuela hat Präsident Nicolas Maduro verfügt, dass in der gesamten Verwaltung und in allen Staatsbetrieben während zweier Monate am Freitag nicht gearbeitet wird. Es gebe also für die Bevölkerung im April und Mai verlängerte Wochenenden, erklärte Maduro in einer Fernsehansprache. Damit wolle die Regierung gegen die Stromknappheit angehen. Diese begründete Maduro mit der Trockenheit als Folge des Klimaphänomens El Niño. Die Textildesignerin Claudia Gavietzl aus St. Gallen, der Möbeldesigner und Innenarchitekt Hans Eichenberger aus dem bernischen Herrenschwanden und der Zürcher Grafikdesigner Ralf Schreivogel. Diese drei Persönlichkeiten erhalten den diesjährigen Grand Prix Design vom Bundesamt für Kultur. Der Schweizer Grand Prix Design wird seit 2007 vergeben, er ist mit jeweils 40.000 Franken dotiert. Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic ist am Turnier im US-amerikanischen Charleston in der zweiten Runde ausgeschieden. Sie verlor gegen die Russin Jelena Vasnina in zwei Sätzen. Das Wetter: Am Nachmittag bleibt es wechselnd bewölkt und gebietsweise regnet es. Im Süden sind auch Gewitter dabei. Mit Westwind werden 10 bis 14 Grad erreicht, im Süden 18 Grad. Morgen ist es meist stark bewölkt und zeitweise regnet oder schneit es. Die Schneefallgrenze liegt im Norden zwischen 700 und 1000 Metern. Die Höchstwerte 7 bis 10 Grad, dazu bläst Bise. Im Süden gibt es 15 Grad.
Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Lebensversicherung, Autoversicherung, Diebstahlversicherung, Kaskoversicherung, Gebäudeversicherung. Doch im Land der Versicherungen versichert sich kaum wer gegen Attacken im Internet. Und plötzlich steht Daniela Stutz wieder auf eigenen Beinen.
Man hat nicht auch so viel Zeit, um ständig studieren und hinterfragen und machen. Man hat einfach auch einen gewissen Ablauf am Tag und das ist einfach auch wichtig.
Weil ihr die Stadt Bremgarten einen Lohn zahlt statt Sozialhilfe. Wäre das nicht was für die ganze Schweiz? Das Land der Konkubinen verbietet die Prostitution, Frankreich und seine Symbolpolitik. Schließlich, wer ist schlimmer als die FIFA? Die UEFA. Digitec, Galaxus, Microspot, Interdiscount. Deren Online-Shops waren kürzlich zum Teil mehrere Tage lang nicht zu erreichen, einkaufen unmöglich. Solche Cyberattacken, also Attacken via Internet auf Schweizer Firmen, nehmen zu. Was für die Firmen ins Geld geht. Denn ein lahmgelegter Internetshop bedeutet Einkommensverluste, die schnell mal in die Hunderttausende von Franken gehen können. Bezahlen müssen die Unternehmen den Ausfall selbst, denn im Gegensatz zu den Nachbarländern ist hier kaum jemand gegen solche Angriffe versichert. Warum eigentlich nicht? Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer.
Wirklich über Cyberangriffe reden möchte kein betroffenes Unternehmen gerne. Wegen dieser Kultur der Schweigsamkeit, wie sie Reto Häni, Berater für Cybersicherheit bei der Firma PwC nennt, kommen die wenigsten Angriffe auf Informatiksysteme überhaupt ans Licht.
Entsprechend ist das Bewusstsein der effektiven Gefahren bei uns oft viel kleiner als auch zum Beispiel im angrenzenden Ausland.
Viele Unternehmen sind deshalb noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht eine Versicherung gegen Cyberattacken bräuchten. Doch auch die Versicherer haben kaum Angebote lanciert. Außer der Zürich bieten erst wenige Ableger ausländischer Versicherungen entsprechende Policen an. Versicherer in den USA oder in Großbritannien bringen mehr Erfahrung mit, sagt Cybersicherheitsexperte der KPMG Matthias Bossart.
Und teilweise hat das auch mit regulatorischen Anforderungen zu tun.
Das heißt, Firmen sind dort verpflichtet, Angriffe auf ihre Informatikinfrastruktur den Behörden zu melden. Durch die von Amtsstellen erstellten Statistiken stehen den Versicherern die Daten zur Verfügung, die diese für ihre Risikoabschätzungen brauchen. Diese Sicherheit aber fehle den Schweizer Versicherern noch, erklärt Martin Ehling, Professor für Versicherungsmanagement an der Uni St. Gallen.
Da es heute noch nicht wirklich genügend Daten gibt, um eine gute Kalkulation zu machen, kalkulieren die Versicherer hier noch sehr vorsichtig, auch mit relativ hohen Sicherheitszuschlägen.
Die Versicherungen beißen sich an dem komplexen Thema Internetsicherheit deshalb die Zähne aus. Das Risiko zu kalkulieren sei extrem schwierig, weil im Internet für die Unternehmen ganz unterschiedliche Gefahren lauern.
Für Unternehmen der produzierenden Industrie ist ein Thema wie Betriebsunterbruch natürlich hochrelevant, wenn aufgrund von einer Hackerattacke die Systeme mal wirklich einen Tag lahmlegen. Vielleicht im Gesundheitsbereich ist dann eher der Datenleak das relevante Problem.
Und komplex sind auch die Schadensarten, die versichert werden müssten, unterstreicht der Versicherungsexperte der Firma Consulas, Reto Staufer.
Wenn man zum Beispiel IT-Spezialisten beiziehen muss oder wenn es Rechtsberatung braucht, das ist aber auch oft der Fall, dass man den Umsatzausfall, wenn ein Webshop nicht läuft, versichern möchte. Oder man versichert Ansprüche von Dritten, die einem einklagen oder die eine Forderung stellen.
Weil die Zahl der großen, also unübersehbaren Cyberangriffe auch in der Schweiz wächst, steigt in letzter Zeit die Aufmerksamkeit. So hat PwC-Berater Reto Haini festgestellt, dass
dieses Risiko in der Bewertung eines großen Versicherers im 2013 noch auf Platz 15 war, im 14 auf Platz 8 und im 15 schon auf Platz 5.
In der Branche werde nun mit neuen Angeboten experimentiert, sagen die befragten Experten, und Unternehmen würden häufiger nach spezifischen Versicherungslösungen bei Hackerangriffen fragen. Doch alle unterstreichen auch, dass eine Versicherung letztlich ohnehin nur ein Teil des Gesamtpakets sein könne. Investitionen in eine gut gesicherte Informatik und geschultes, aufmerksames Personal könne dafür sorgen, dass viele Schäden erst gar nicht entstehen.
Uhr. Deutlich über 2 Milliarden Franken gibt die Schweiz jedes Jahr für die Sozialhilfe aus. Kein Wunder sind Modelle gefragt, wie man Leute, die Sozialhilfe beziehen, schnell wieder in den Arbeitsmarkt einbinden kann. Die Stadt Bremgarten im Aargau hat eine Lösung gefunden, die besser zu funktionieren scheint als so manch anderes Modell. Sie stellt die Sozialhilfebezüger kurzzeitig an als Arbeiterinnen und Arbeiter. Alex Moser.
Eigentlich ist Isabella Roth Sozialdienstleiterin der Stadt Bremgarten. Anstelle die Sozialhilfebezüger in irgendwelchen Beschäftigungsprogrammen zu platzieren, vermittelt sie ihre Leute an die Stadt zum Arbeiten.
Wir haben uns überlegt, wir haben auch einen Wald, wir haben auch Umgebung, die man pflegen kann, wo vielleicht der Werkhof nicht so viel Zeit hat. Und dann ist es auch eine Investition in die Stadt Bremgarten, wo die Leute die Arbeitsleistung dort erbringen, wo sie auch das Geld beziehen.
Der große Unterschied zu den meisten anderen Projekten: Die Sozialhilfebezüger erhalten einen Lohn von 25 Franken in der Stunde. Damit haben sie mehr Geld als durch die Sozialhilfe und dieses Geld müssen sie im Gegensatz zur Sozialhilfe nicht zurückzahlen. Die Einsätze dauern in der Regel einige Monate bis zu einem Jahr. Mit dem Projekt Lohn anstatt Sozialhilfe können die Leute also langsam wieder auf eigenen Beinen stehen. Beispielsweise Daniela Stutz. Sie war nur einige Monate in der Sozialhilfe und ist sehr froh, dass sie für die Stadt arbeiten und so für sich selber sorgen konnte.
Und das Gute ist halt auch, eben man kommt nicht so aus dem Trott und wie soll ich sagen, man hat nicht auch so viel Zeit, um ständig studieren und hinterfragen und machen. Man hat einfach auch einen gewissen Ablauf am Tag und das ist einfach auch wichtig.
In Bremgarten werden die Sozialhilfeempfänger von der Stadt angestellt. Sie haben daneben auch einen Betreuer, der versucht, ihnen eine Stelle im klassischen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Auf eigene Faust schaffte das Daniela Stutz nicht.
Ich habe aber einfach nichts gefunden. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, oder? Das ist auch immer so eine Sache. Und man hat mir da einfach auch sehr geholfen, hat mich sehr unterstützt, mit auch Bewerbungen schreiben und so.
Diese Unterstützung hilft. Daniela Stutz arbeitet heute wieder in einem Lager. Die Vermittlungsquote liegt bei rund einem Drittel. Vor 5 Jahren war diese Quote sogar bei 2 Dritteln. Ein Grund sei zum Beispiel, dass es nicht mehr so viele Hilfsarbeiterstellen gäbe, sagt Sozialdienstleiterin Isabella Roth.
Und gleichzeitig mehr Leute zu uns kommen, die schlechte bis gar keine Deutschkenntnisse haben, keine Ausbildung und allenfalls eine Bewilligung, die für den Arbeitgeber mehr Arbeit bedeuten würde. Und somit ist es für sie nicht so einfach, eine Arbeit zu finden.
Trotzdem können noch Sozialhilfeempfänger in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die linken Parteien in Bremgarten freut es, dass man die Sozialhilfeempfänger nicht sich selbst überlässt. Die Bürgerlichen freut es, dass so am Schluss Geld gespart wird. Ein mehrheitsfähiges System also. Aber
das gibt auch sehr viel Arbeit für alle Abteilungen. Es ist nicht nur der Sozialdienst, der ein bisschen wie ein Temporärbüro fungiert. Es ist auch die Finanzverwaltung, die jeden Monat noch viel mehr Löhne abrechnen muss. Die Einsatzorte haben auch einen Mehraufwand. Das darf man nicht unterschätzen.
Die Sozialhilfebezüger wissen das offenbar zu schätzen. Das Klischee vom faulen Sozialhilfeempfänger, der nicht arbeiten will, hat man in Bremgarten nie angetroffen. In den vergangenen 15 Jahren musste nie jemand zur Arbeit gezwungen werden, obwohl der Sozialdienst dies könnte.
Alex Moser zum Modell Bremgarten, wo Sozialhilfebezüger arbeiten, einen normalen Lohn bekommen und kein Sozialhilfegeld. Doch wie gut ist dieses Modell? Das fragt euch Dorothee Guggisberg. Sie ist Geschäftsführerin bei der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS.
Zunächst einmal können wir vielleicht sagen, dass es sich nicht in diesem Sinne um ein Modell handelt, sondern die Stadt Bremgarten stellt Personen an in ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Das ist grundsätzlich sehr erfreulich und es hat sich gezeigt, dass das eigentlich auch erfolgsversprechend ist.
Was ist denn das Überzeugende an diesem Nicht-Modell, sagen wir dem jetzt?
Überzeugend ist, dass Sozialhilfebeziehende eine Arbeitsstelle erhalten, auch wenn die befristet ist. Es ist eine Arbeit, die verrichtet werden muss, die eine Gegenleistung ist für die Stadt, für das Gemeinwesen. Und das ist ein ganz großer Erfolg für beide Seiten.
Und die Bezüger müssen den Lohn nicht zurückzahlen. Das heißt, sie gehen nicht mit einer Schuld in die neue Arbeit rein, wenn sie denn eine finden.
Genau, insofern kann man sagen, es ist eine Win-Win und noch einmal eine Win-Situation, weil sie auch für die Sozialhilfebeziehenden selber ein Erfolg ist. Sie sind nicht rückerstattungspflichtig, sie leisten etwas Sinnvolles für die Gemeinde, die ihnen die Sozialhilfe ermöglicht und sie qualifizieren sich für den ersten Arbeitsmarkt.
Aber wenn quasi die Gemeinde diesen Leuten eine Arbeit zur Verfügung stellt, dann nimmt sie ja auch anderen Leuten potenziell eine Arbeit weg.
Grundsätzlich dürfen diese Arbeitseinsätze nicht konkurrenzieren, das lokale Gewerbe. Deshalb achtet die Stadt sehr genau darauf, wo sie Arbeitseinsätze ermöglicht. Wir haben es gehört im Beitrag, es ist in Bereichen, die die Stadt sowieso verrichten müsste, aber vielleicht aufschieben würde, weil sie keine Zeit oder die Ressourcen nicht zur Verfügung hat. Insofern nehmen diese Arbeitsstellen niemand anderem die Arbeit weg.
Aber man kann sich mit solchen Arbeiten auch nicht wirklich qualifizieren für eine Arbeit später.
Es ist ganz sicher ein erster Schritt auf den Arbeitsmarkt zu. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass Sozialhilfebeziehende in der Regel länger schon aus dem Arbeitsmarkt draußen sind, also auch wieder eine gewisse Angewöhnung brauchen, Struktur brauchen, Teamfähigkeit probieren und ausprobieren müssen. Das alles sind natürlich Faktoren, die für eine Arbeitsmarkteignung dann auch wieder eine Rolle spielen. Und sie haben erhalten ein Zeugnis am Schluss, das sie wiederum vorweisen können für eine nächste Stelle.
Aber Tatsache ist jetzt im Fall von Bremgarten, 2 Drittel dieser Menschen, die eine Arbeit gekriegt haben, eine niederschwellige Arbeit, sage ich, die sind dann trotzdem nicht vermittelbar. Das heißt doch, dass die Arbeit ein bisschen wenig qualifiziert ist, die sie da machen.
Der Arbeitsmarkt verlangt heute sehr viel. Er verlangt vor allem viel für leistungsschwächere Personen. Das liegt nicht nur an den Personen selber, sondern weil die Anforderungen tatsächlich sehr hoch sind. Es heißt also auch, Arbeit allein genügt oft nicht. Es braucht auch qualifizierende Möglichkeiten. Für ausländische Personen können das Sprachkurse sein. Es muss aber auch Nachholbildung muss ein Thema sein. Es braucht ganz vielfältige Angebote und Möglichkeiten, um Menschen, die lange aus dem Arbeitsprozess draußen sind, nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
In diesem föderalen System Schweiz gibt es noch andere Modelle. Gibt es denn solche, wo Sie sagen, das ist fast noch das bessere Modell als das von Bremgarten?
Ebenfalls ein Modell, das sich sehr gut ergeben hat, ist das Teillohnmodell der Stadt Bern beispielsweise. Die Leute erhalten einen Lohn gemäß ihren Fähigkeiten bei einem Arbeitgeber und der Rest, dort wo die Leistungsfähigkeit nicht entlohnt werden kann, wird weiterhin von der Sozialhilfe übernommen. Das kann sich über mehrere Jahre erstrecken, immer mit dem Ziel, dass die Person dann auch angestellt werden kann. Auch das ist eine Win-Win-Situation, sowohl für die Person selber, die sich langsam an einen Arbeitsprozess gewöhnen kann, als auch für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, die eine Begleitung hat, die aber gleichzeitig auch nicht die volle Leistungsunfähigkeit übernehmen muss der Person.
All diese Modelle gehen ja davon aus, dass die Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger auch arbeiten wollen.
Genau, das ist eigentlich nicht nur eine Voraussetzung, sondern das ist eine Tatsache. Menschen wollen arbeiten, Sozialhilfebeziehende wollen arbeiten und auf der anderen Seite muss sich Arbeit lohnen. Wer arbeitet, soll auch einen angemessenen Lohn dafür erhalten.
Dorothee Guggisberg von der SCOS im Rendezvous von Radio SRF. Wenn Flugzeuge übers Haus donnern, ist das nicht nur unangenehm, es mindert auch den Wert des Hauses. So argumentierten Hausbesitzer, die seit 13 Jahren unter den Südanflügen auf den Flughafen Zürich leiden. Diese Südanflüge wurden nötig, weil der damalige Staatsvertrag mit Deutschland gescheitert war und Deutschland einseitig seinen Luftraum gesperrt hatte. Die betroffenen Hausbesitzer verlangten vom Flughafen deshalb eine Entschädigung, doch das Bundesgericht sagt nun definitiv nein. Kurdin Vinzenz weiß, warum.
Kockhausen, das ist bis heute der wohlhabende Ortsteil der Stadt Dübendorf. Schöne Hanglage, Bäume, viel Grün. Entsprechend galt lange, wer es sich leisten kann, kaufte sich in Kockhausen eine Wohnung, baut sich ein Haus. Dann kam der 30. Oktober 2003 mit dem neuen Flugregime. Seither fliegen morgens große Maschinen über die Dächer. Die Hausbesitzer beklagen, ihre Häuser hätten seither massiv an Wert verloren, haben sie wohl auch. Experten schätzen 10-20%. Dafür wollte eine Gruppe von Hausbesitzern in einem Pilotfall entschädigt werden vom Flughafen. Wird sie jetzt aber nicht. Der Grund ist einfach, das Bundesgericht sagt, wer nach dem 1. Januar 1961 in diesem Gebiet ein Haus gekauft hat, der habe mit Fluglärm rechnen müssen. Denn damals war der Flughafen Zürich ausgebaut worden und der erste Jet landete in Zürich-Kloten. Der Anwalt der Hausbesitzer, Adrian Strütt, hat über alle Instanzen vergeblich anders argumentiert.
Indem wir gesagt haben, man konnte nicht überall im Kanton Zürich damit rechnen, dass man irgendwann in einer Flugschneise liegt. Und von dem her gesehen ist es nicht ganz überraschend, aber enttäuschend.
Eine Chance auf Entschädigung gibt es jetzt nur für Hausbesitzer, die schon vor diesem 1. Januar 1961 sich für die Region Gockhausen entschieden hatten. Da bleiben vergleichsweise wenig Fälle übrig. Zufrieden auf das Urteil reagierte heute der Flughafen Zürich. Damit sei aus Flughafensicht das Schlimmstmögliche abgewendet, sagte eine Sprecherin. Sei man ursprünglich von Lärmschutzgesamtkosten von über 1 Milliarde Franken ausgegangen, rechne der Flughafen jetzt noch mit gut 800 Millionen.
Kurdin Vinzenz hat berichtet. Geht's eigentlich noch filziger, noch korrupter, dürfte sich manch einer gefragt haben, nach all den Ermittlungen, Razzien, Haftbefehlen und Rücktritten beim Weltfußballverband FIFA. Gut möglich, und zwar bei der UEFA, dem Europäischen Fußballverband, wo die Bundesanwaltschaft ja derzeit wegen Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit Fernsehrechten ermittelt. Dass jetzt auch die UEFA im Fokus steht, überrascht Fachleute allerdings nicht. Klaus Ammann.
Der Weltfußballverband FIFA und der europäische UEFA sind beides Vereine mit Sitz in der Schweiz. Beide machen Umsätze im Bereich zwischen 1 und 3 Milliarden Franken pro Jahr und in beiden steuern relativ wenige Leute riesige Geldflüsse. Das mache beide anfällig für Korruption, sagt Martin Hilti, der Geschäftsführer von Transparency International Schweiz, einer Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit dem Kampf gegen Korruption verschrieben hat.
Wo es um viel Geld geht, besteht immer auch die Gefahr von Missbräuchen, insbesondere von der Gefahr der Korruption. Und entsprechend ist auch die UEFA genau gleichen Gefahren ausgesetzt wie die FIFA.
Auf Druck der Öffentlichkeit hat die FIFA aber im Unterschied zur UEFA in den letzten Monaten verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung der Korruption unternommen. Sie hat ihre Reglemente verschärft und sie hat eine sogenannte Ethikkommission. Martin Hilti.
Die FIFA ist im Vergleich mit anderen internationalen Sportorganisationen sehr weit. Sie hat viel weitgehendere Instrumente geschaffen mittlerweile als die anderen Organisationen. Also die FIFA ist diesbezüglich viel weiter als die UEFA.
Auch der Sportmanager, frühere FIFA-Marketingmann und SVP-Nationalrat Roland Büchel hält die UEFA für mindestens ebenso korruptionsanfällig wie die FIFA. Er sagt, nur weil sie den Fußball in den demokratischen Rechtsstaaten Europas verwalten und vermarkten, verhielten sich UEFA-Funktionäre nicht korrekter als andere.
Die Leute in Europa sind leider genauso korrupt, wenn viel Geld da ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sie einfach kompliziertere Methoden anwenden, besser verschleiern. Der Afrikaner ist vielleicht ein bisschen einfach, ist zufrieden mit einem Kuvert mit 50.000 Franken drin und der Europäer will da Verträge, ein Geschenk über irgendjemand anderes, will es einfach indirekt haben und denkt, es sei dann besser verschleiert.
Ob im Europäischen oder im Weltfußballverband, wichtig sei die Auswahl der Leute an den Schalthebeln, sagt Roland Büchel.
Es braucht Leute, die schon früh gecheckt werden und das macht die FIFA jetzt und da kann man schon sehr viele Leute aussieben zu einem frühen Stadium schon und sie auch in den Verbänden gar nicht erst an die Spitze kommen lassen und da muss höchstwahrscheinlich auch die UEFA genauer hinschauen.
Verbandsinterne Anstrengungen sind das eine, gesetzgeberische Maßnahmen das andere. Martin Hilti von Transparency International fordert:
Auch der Gesetzgeber muss sicherstellen, dass die Verbände klare Compliance-Regeln kennen, vergleichbar mit solchen für multinationale Unternehmen.
Hilti begrüßt gleichzeitig, dass die Schweiz als Sitzstaat von UEFA und FIFA das Geldwäschereigesetz verschärft hat und neu auch Weltverbandsfunktionären genauer auf die Finger schauen kann. Der Kampf gegen Korruption im Spitzensport wird ein langer, da sind sich die beiden Experten einig. Und klar ist, der Europäische hat sich bisher im Schatten des Weltfußballverbandes ducken können. Damit, so Roland Büchel, ist jetzt wohl Schluss.
Also da gibt es noch einiges aufzudecken.
Wer für sechs bezahlt, zahlt in Frankreich neuerdings doppelt. Denn wird ein Freier beim Bezahlen erwischt, wird er gebüßt. Unser Nachbarland will so die Prostitution im Land bekämpfen. Mit diesem neuen Gesetz dreht Frankreich die Schuldigkeit um. Neu ist also nicht mehr die Prostituierte die Kriminelle, sondern der Freier. Trotz vieler guter Absichten, das neue Gesetz dürfte kaum die erhoffte Wirkung haben, sagt Charles Liebert in Paris.
1.500 Euro Buße, doppelt so viel für den Wiederholungstäter. Das haben künftig Freier zu bezahlen, die in flagranti von der Sittenpolizei erwischt werden als Kunden von Prostituierten. Das ist der schwache Punkt des Gesetzes, dass die Polizei den Nachweis erbringen muss, dass ein Freier eine Prostituierte für Sex bezahlt. Fast alle Sittenwächter sagen, das sei nahezu unmöglich. Abgesehen davon, dass die Polizei zurzeit ohnehin am Anschlag operiere, wegen der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen überall im Land, eine Folge der Terrorattentate, klagen die Polizeigewerkschaften. Die Zahl gebüßter Freier dürfte darum klein bleiben. Diese meiden ohnehin zunehmend den öffentlichen Raum, um Prostituierte zu finden. Einschlägige Internetseiten haben diese Vermittlungsaufgabe in aller Diskretion übernommen. In französischer Sprache natürlich, aber nicht in französischen Rechenzentren und nicht von französischen Staatsbürgern betrieben, denen das virtuelle Handwerk zu legen ebenfalls unmöglich. Darum halten auch einige Organisationen von Prostituierten wenig von diesem neuen Gesetz. Es dränge einen Teil der Frauen in neue Abhängigkeiten von Zuhältern, weil Freier, zum Beispiel auf der Straße, Prostituierte nicht mehr selber ansprechen wollen, aus Angst, von der Polizei verfolgt zu werden. Die größte Wirkung entfaltet das Gesetz, weil es ein altes abschafft, jenes 2003 von Präsident Sarkozy erlassen, welches Prostituierte kriminalisierte. Allgemein begrüßt auch der Auftrag an die Behörden, Prostituierte, die aussteigen wollen, finanziell zu unterstützen. 5 Millionen Euro sieht das Gesetz hierfür vor. Das wären 150 Euro pro Frau pro Jahr, rechnen die Betroffenen vor, völlig unzureichend. Gespalten in der Frage, ob das Gesetz tatsächlich einen Fortschritt bedeute, sind also nicht nur Organisationen im Milieu, sondern auch alle politischen Parteien. Das zeigte sich während der parlamentarischen Beratung. Mehr als 2 Jahre schoben sich die beiden Kammern die heißen Kartoffeln hin und her, bis dann gestern Abend die Assemblée doch noch entschied. Großer gesellschaftlicher Reformwille war da nicht mehr zu erkennen, auch bei den regierenden Sozialisten nicht. Von 577 Abgeordneten stimmten gerade noch 76 im Saal ab. 501 hatten anderes zu tun. Etwas dünn das Engagement der französischen Parlamentarier.
13 Uhr, gleich im 1. und 4. Briefkastenfirmen, Steuerhinterziehung, Geldwäscherei und mit dabei auch wieder die Schweiz. Was macht da die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA, Herr Direktor Mark Branson? Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Gahanes.
Bei der Geldwäscherei will die Finanzmarktaufsicht FINMA künftig genauer hinschauen. Es gebe weltweit schlicht zu viele illegale Gelder, sagt FINMA-Direktor Mark Branson. Hausbesitzer haben bei Fluglärm grundsätzlich kein Anrecht auf Entschädigung. Die gibt es laut dem Bundesgericht nur bei zusätzlichen Beeinträchtigungen, etwa durch Kerosindämpfe. Ein Rechtsextremer, der 2007 im Berner Kulturzentrum Reitschule eine Bombe legen wollte, muss für 4 Jahre ins Gefängnis. Laut dem Bundesstrafgericht wurde seine DNA auf dem Sprengsatz gefunden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.